Klar wird Ernährung zum Problem, wenn du deinen Körper so runtergewirtschaftet hast, dass er nicht mehr mit der Nahrung umgehen kann, die er eigentlich bräuchte. Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Hello and welcome zur Podcast-Episode Teil 2 zum Thema Ernährung bzw. der Frage, ist Ernährung super simpel oder krass kompliziert? Ich habe dir im ersten Teil erzählt, also in der letzten Episode, warum ich Ernährung wirklich super simpel finde und was die eine Sache ist, worauf du bei der Lebensmittelauswahl achten solltest, damit das auch für dich so ist. Und heute geht es wie angekündigt um die Faktoren, die Ernährung dann irgendwie doch kompliziert machen. Beziehungsweise meiner Erfahrung nach sind es genau drei Faktoren, die Ernährung zu einem komplizierten Thema machen können. Und das sind die folgenden drei. Erstens, die Falschinformationen, die wir seit über 50 Jahren und leider heute immer noch von offizieller Seite bekommen, die in unseren Köpfen ein völlig verdrehtes Bild davon entstehen lassen, was gesund sein soll. Dabei beruhen diese Empfehlungen tatsächlich auf dem größten Wissenschaftsskandal der Nachkriegszeit. Das ist auch eigentlich allgemein bekannt, aber die Empfehlungen werden trotzdem nicht geändert. Zweiter Faktor, die Tatsache, dass die meisten Leute keinen gesunden Verdauungstrakt mehr haben und sich gleichzeitig nicht bewusst sind, dass ihr Problem ein ungesunder Verdauungstrakt ist und sie deshalb nicht mehr nach Bauchgefühl essen können, weil die Signale einfach nicht mehr stimmen. Aber das Ding ist, wenn du deinen Körper so runtergewirtschaftet hast, dass er nicht mehr mit der Nahrung umgehen kann, die er eigentlich bräuchte, ja, dann hast du halt ein Problem. Und Faktor Nummer 3, das Phänomen emotionales Essen. Dass viele Leute ihre Emotionen mit Essen füttern, weil sie zum Beispiel nicht gelernt haben, wie man emotionale Bedürfnisse angemessen befriedigt und deshalb Lebensmittel einen Auftrag bekommen, den sie eigentlich gar nicht zu erfüllen haben. Das sind die drei Faktoren, über die ich heute sprechen möchte. Und ich weiß hier, wovon ich spreche, weil ich all diese Stadien natürlich selber durchhabe. Ich war auch mal total gebrainwashed von den Falschinformationen. Ich habe selber meinen Verdauungstrakt schon mal völlig runtergewirtschaftet und ich habe auch selber ein Thema mit emotionalem Essen gehabt und deswegen dachte ich, wir besprechen das einfach alles mal anhand meiner eigenen Story. Starten wir mit den offiziellen Ernährungsempfehlungen, also das, was Institutionen wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sich tatsächlich bis heute traut, als offizielle Ernährungsempfehlung rauszugeben. Das war das, was ich auch noch im Kopf hatte, als ich Anfang 20 ausgezogen bin von zu Hause und mich erstmal selber versorgen lernen durfte. Und da hatte ich echt relativ wenig Ahnung. Ich habe zwar von zu Hause eine gesunde Ernährung so in den Grundzügen mitbekommen, also mir wurden so Sachen beigebracht, wie dass Margarine einfach nur billiges verarbeitetes Industrieöl ist und dass ich Butter essen soll. Bei mir zu Hause kamen auch regelmäßig so Sachen wie Fisch und Gemüse auf den Tisch und so Sachen. Aber Getreide war tatsächlich auch bei uns zu Hause Grundnahrungsmittel und Joghurt gab es auch regelmäßig. Und ich hatte relativ früh Verdauungsprobleme. Also wenn ich dann schon mit 16 Jahren super schlimmen Reflux hatte und zu Hause saß und es so schlimm war, dass ich nicht in die Schulen gehen konnte, dann hat meine Mom einfach gesagt, ich soll halt mal 3 Tage Haferflocken und Bananen essen. Aber auch sonst wurde nicht weiter geschaut, was da mit meinem Verdauungstrakt los ist. Also ob Getreide mir gut tut, wurde auch nicht in Frage gestellt. Kurze Frage, kennst du die Entstehungsgeschichte der Ernährungspyramide von der DGE? Die geht ja zurück auf die Geschichte, wie ein US-Ernährungswissenschaftler namens Ansel Keys sich von Kellogg's hat finanzieren lassen, um Studien zu faken, die sagen, Getreide soll die Grundlage unserer Ernährung sein. Ansel Keys war Professor an der Universität in Minnesota in den 50ern und er hat 1958 die berühmte Seven Countries Study durchgeführt, die ein bestimmtes Ziel hatte, nämlich zu belegen, dass je mehr Fett und Cholesterin eine Gesellschaft konsumiert, desto mehr Herzerkrankungen treten auf und dass die verursacht sind durch Fett und Cholesterin in der Nahrung. Wir sprechen also von einer Korrelationsstudie, die keine Kausalität belegt. Korrelation ist, Phänomen 1 tritt auf, zum Beispiel Konsum gesättigter Fettsäuren und Cholesterin in der Nahrung, und gleichzeitig tritt Phänomen 2 auf, zum Beispiel Herzinfarkte und zu hohe LDL-Blutwerte. Kritikpunkt Nummer 1. Korrelation ist nicht Kausalität. Das heißt, selbst wenn man beide Phänomene statistisch festgestellt hätte, hätte das nicht bewiesen, dass das eine das andere wirklich verursacht hat. Ensel Keyes hat aber genau diese Schlussfolgerung gezogen und es damit als Mr. Cholesterin sogar als Cover des amerikanischen Time Magazine geschafft. Und andere Wissenschaftler haben wirklich von Anfang an seine Methoden kritisiert und haben gesagt, Moment mal, du hast 22 Länder untersucht und den Zusammenhang nicht gefunden. Und anstatt das zuzugeben, hast du einfach 16 Länder wieder aus den Ergebnissen ausgeschlossen, die nicht zu deiner Hypothese gepasst haben. Und du hast nur die 6 drin gelassen, bei denen beide Phänomene auftreten, nur damit du diese Aussage treffen kannst. Also Ensel Keyes hatte absichtlich Länderdaten ignoriert, die seiner Hypothese widersprechen. Wie zum Beispiel Frankreich oder Chile oder die Schweiz. Alles Länder, in denen hohe gesättigte Fettmengen konsumiert wurden, ohne dass bemerkenswerte Raten von Herzinfarkten beobachtet werden konnten. Also er hat einfach das größte No-Go befolgt, das es in der Wissenschaft gibt, Rosinenpickerei, um ein Ergebnis zu bekommen, das er am Ende haben will. Kritikpunkt Nummer 2 also, gefälschte Daten durch Cherrypicking. Die ganze Welt der Ernährungswissenschaftler war natürlich total erbost und hat auch offiziell und in Papern gesagt, hier, das geht nicht, das ist einfach krass unseriös. Junge, du ruinierst unseren Ruf und du gefährdest Menschen, das kannst du doch nicht machen. Und Ensel Keyes so, yes I can, now watch me do it. Und Keyes hat dann einen Großteil auch der 50er und 60er Jahre damit verbracht, seine Theorie mit immer noch mehr Studien zu untermauern. Aber die Welt hat, weil es wirklich ein Problem gab mit steigenden Herzinfarktraten, die Welt hatte zu diesem Zeitpunkt einfach einen großen Durst nach Erklärungen, warum Männer mittleren Alters einfach tot an Herzproblemen auf der Straße umfallen. Und Keyes' simple Erklärung konnte ihn endlich stillen. Und die amerikanische Regierung daraufhin so, ja, wieso, für uns klingt das alles auch ganz schlüssig, also die Ergebnisse nehmen wir und das geben wir jetzt als offizielle Ernährungsempfehlung raus. Ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht für unsere Industrie. Und alle anderen Regierungen der westlichen Welt daraufhin so, ja, wenn die das so machen, dann machen wir da mal mit und dann übernehmen wir das auch als offizielle Ernährungsempfehlung. Die Senatsverabschiedung der Ernährungspyramide über das Landwirtschaftsministerium im Jahre 1970 war tatsächlich der Nagel im Sarg der tierischen Fette. Damit waren offiziell die Tierfette schuld an Herzleiden, an Arterienverkalkung und es begann der Aufstieg der pflanzlichen Saatenöle. Das ist der Hintergrund dafür, dass alle Regierungen der westlichen Welt diese Ernährungspyramide aufgestellt haben und die Lebensmittelindustrie hat es natürlich total gefreut. Weil Saatenöle müssen mit aufwendigen chemischen und energieintensiven Prozessen gereinigt werden. Sie können nicht, wie Schmalz oder Butter, einfach vom Landwirt produziert werden. Heißt, der Aufstieg der Saatenöle hat zu enormen Profiten für große Lebensmittelkonzerne geführt, die Pflanzenfette einfach billig in großen Massen herstellen können. Könnte man da jetzt vermuten, dass die offiziellen Empfehlungen, Saatenöle als einen Grundpfeiler unserer westlichen Standardernährung zu etablieren, im Interesse der Industrie waren und vielleicht weniger im Interesse der Volksgesundheit und vor allem zu Schaden der Landwirte? It's a mystery and I'm just asking. Jedenfalls ist unumstritten, dass diese Fett- und Cholesterintheorie bis heute als der größte Wissenschaftsbetrug des Jahrhunderts oder vielleicht sogar aller Jahrhunderte gilt. Aber er hat das Ernährungsverhalten von Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen über ein halbes Jahrhundert lang beeinflusst. Die Seven Countries Study ist gewissermaßen verantwortlich dafür, dass Millionen von Menschen sich jahrzehntelang Eier und jedes Fitzelchen Tierfett verkniffen haben. Und für manche ist sie immer noch der Freifahrtsschein, ihre Pommes in Ketchup zu trinken, weil solange sie dabei das Fleisch vom Teller runterschieben, solange kein Tier involviert ist, ist es ja gesund. Alles fußt auf einem Betrug in der Wissenschaftsgeschichte und trotzdem singen bis heute sämtliche Instanzen Loblieder auf die gesundheitsförderlichen Eigenschaften einer fettarmen, pflanzlichen und möglichst tierfreien Ernährung. Der andere Punkt, der aus der Ernährungspyramide bis heute unumstritten übernommen wird, ist, dass Getreide ein Grundnahrungsmittel sein soll. Und ich glaube, kein anderes Volk ist so vernarrt in sein Brot wie wir Deutschen. Dabei ist Getreide ehrlich gesagt ein echter Nährstoffräuber. Also Getreide, wenn man sich die Nährwerte anschaut, liefert zwar ein paar B-Vitamine, das stimmt schon, die Vollkornvariante natürlich ein bisschen mehr als die raffinierten Mehlsorten, das wissen wir alle, aber bei der Verstoffwechselung von Getreide durch unseren Organismus gehen mehr B-Vitamine drauf, als das Lebensmittel dir zuführt. Unterm Strich, also netto, hast du weniger Vitamine. Das ist ein Punkt, da dürfen wir schon mal in Frage stellen, wie sinnvoll das ist, Getreide zum Grundnahrungsmittel zu machen, wenn es ein Nährstoffräuber ist. Ein weiteres Problem ist ja die Geschichte mit dem Gluten. Ich bin sicher, du hast schon mitbekommen, dass Gluten kritisch zu sehen ist. Und zum Glück gibt es mittlerweile Langzeitstudien. Dr. Professor Alessio Fasano war da wegweisend und der hat nach 25 Jahren ganz klar belegen können, dass Gluten ein Problem ist für den menschlichen Verdauungstrakt und zwar auch für Nicht-Allergiker und Allergikerinnen. Und kürzlich wurden sogar weitere Reizstoffe im Getreide gefunden, die Amylase-Trypsin-Inhibitoren, sogenannte ATIs. Das sind, genauso wie Gluten, schwer verdauliche Proteine, die verschiedene negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben können. Sie können beispielsweise Allergien auslösen und so weiter. Das heißt, die Ernährungspyramide hat uns mehr als eine Falschannahme über Ernährung vermittelt und tut es auch immer noch. Eigentlich sind es die folgenden drei Punkte, die uns echt zum Verhängnis werden können. Und zwar erstens, Getreide sei ein wertvoller Vitamin- und Ballaststofflieferant, obwohl es nicht so ist. Zweitens, ungesättigte Fette wie Pflanzenöle seien gesünder für den menschlichen Organismus als gesättigte Fette natürlichen Ursprungs, was ebenfalls nicht richtig ist. Und drittens, Pflanzen seien grundsätzlich gesünder für uns als Tier. In allen drei Punkten ist das Gegenteil der Fall. Also, falls es dir wichtig ist, dass du gute Energie hast, falls es dir wichtig ist, dass du dich möglichst lange echter Gesundheit erfreust, falls es dir wichtig ist, einen Körper zu haben, der mühelos, schlank und entzündungsfrei bleibt, dann kannst du die DGE-Pyramide einfach getrost in die Tonne treten und machst am besten genau das Gegenteil. Ich persönlich habe ja, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, einen empfindlichen Verdauungstrakt und ich neige auch seit meiner Kindheit zu Allergien. Das heißt, ich bin sehr stark sensibilisiert für Lebensmittel, die dem Verdauungstrakt nicht gut tun. Ich habe da einfach eine stärkere Sensibilität für als andere Leute mit einem robusteren Verdauungstrakt, die einfach mehr Blödsinn aushalten können, weil der Körper sich da nicht meldet und bei mir meldet er sich relativ schnell. Das heißt, ich hatte Anfang 20, als ich einer Ernährung gefolgt bin, die ja, der DGE-Pyramide relativ nahe kommt, hatte ich schon irgendwie im Gefühl, dass da was nicht stimmt. Also ich war mit meiner Energie nicht happy und ich habe Antworten gesucht und ich bin relativ schnell auf die Fitnessindustrie gestoßen. Weil in meiner Logik waren die fitten Leute die, die viel Energie haben. Und ich wollte ja mehr Energie, also habe ich mir gedacht, ich will zu den fitten Leuten gehören, ich werde jetzt fit. Und das mache ich, indem ich das mache, was die fitten Leute machen. Ich habe also angefangen zu joggen, Yoga zu machen, bin in verschiedene Workout-Routinen eingestiegen und ja, war natürlich erstmal begeistert, wie viel besser man sich mit einer Fitnessroutine fühlt. Oh Wunder. Aber für mich war das echt damals eine völlig neue Welt, die mich auch total in ihren Bann gezogen hat. Und natürlich wollte ich dann auch essen, wie die fitten Leute essen und habe mich da reingelesen und habe geguckt, was macht man denn da so, wie sieht denn sowas aus? Und deswegen hat es natürlich nicht lange gedauert, bis ich auf das Low-Carb-Konzept gestoßen bin. Die ultimative Antwort der Fitnessindustrie darauf, dass die Leute zu viel Getreide essen. Und dass zu viel Getreide ein Problem ist, ist ja richtig, nur ist Low-Carb leider nicht die Antwort darauf. Aber das wusste ich damals nicht und deswegen fand ich die Argumente der Low-Carbler auch total logisch. Also Insulin ist böse, deshalb musst du Insulin vermeiden, also lässt du Kohlenhydrate weg. Und damit wirst du deine Fettpolster los und strotzt außerdem nur so vor Gesundheit und Energie. Und das war ja genau das, was ich haben wollte. Also wurde ich für mehrere Jahre eine überzeugte Low-Carblerin. Selbst über den Punkt hinaus, an dem es mir wieder schlechter ging. Warum genau Low-Carb schief geht, das habe ich im Detail in Podcast-Episode Nummer 7 erklärt. Deshalb gehe ich jetzt hier nicht nochmal drauf ein, aber es ist natürlich auch für mich schiefgegangen. Also falls du die Folge noch nicht gehört hast, unbedingt nochmal Podcast-Episode Nummer 7 anhören. Jedenfalls bin ich heute sicher, ich habe mit meiner Low-Carb-Ernährung zu den Schilddrüsenproblemen, zu den Schlafproblemen, zum Reizdarm und zu den Panikattacken beigetragen, die ich damals entwickelt habe. Und meine Schilddrüsenproblematik wurde ja auch ärztlich erkannt. Aber als ich Ärzte gefragt habe, hey, was kann ich denn an der Ernährung besser machen? Guck mal, das ist das, was ich esse, so ernähre ich mich und bestimmt hat es was mit meiner Energielosigkeit zu tun. Da haben sie einfach nur kommentiert, hey, das ist aber super, wie gesundheitsbewusst sie sind. Und dann habe ich gedacht, naja gut, wenn es daran nicht liegt, wenn der Arzt sagt, die Ernährung ist es nicht, dann ernähre ich mich halt weiter so. Also habe ich brav meine Schilddrüsentabletten gefuttert, während ich mit meiner Low-Carb-Ernährung im Hintergrund alles nur noch schlimmer gemacht habe. Erschwerend kommt ja folgende Tatsache hinzu, wenn du auf dem Low-Carb-Trip bist, bist du ja meistens gleichzeitig auf dem High-Protein-Trip. Also gerade Kraftsportler futtern ja viel Eiweiß, standardgemäß so 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und das ist ja an sich nicht verkehrt, weil die brauchen sie auch. Aber es ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, diese Proteinmengen zu konsumieren über Fleisch oder Eier und Fisch und Meeresfrüchte. Deshalb triffst du viele Low-Carbler an, die einfach krass viele Milchprodukte futtern und sich auch nicht bewusst sind, dass die Verarbeitung von Milch für den menschlichen Verdauungstrakt und das menschliche Enzymsystem ebenfalls ein Problem darstellt. Also so habe ich es ja auch gemacht und meinen Proteinbedarf gedeckt mit mehr Magerquark, mehr Proteinriegeln, mehr Proteinshakes. Und da bist du ja wieder bei hochverarbeiteten Lebensmitteln. Also man kann auch eine solche Ernährung einfach, ich sag's mal, wie es ist, verkacken. Also ich habe es verkackt. Allerdings war ich damals schon so sensibilisiert für meine Körpersignale, dass ich gemerkt habe, dass mir diese Ernährung irgendwie einen Blähbauch macht und meine Bauchschmerzen verschlimmert. Und das war der Punkt, an dem ich in der CrossFit-Ecke gelandet bin. In der CrossFit-Szene findest du oder fand man damals die ganzen Paleo-Anhänger. Und Paleo, die Paleo-Ernährung halte ich, wie ich in der letzten Podcast-Folge schon erklärt habe, grundsätzlich eigentlich für eine super Sache zum Einstieg. Also gerade wenn du noch nicht wirklich eine Vorstellung davon hast, was sind denn eigentlich unverarbeitete Lebensmittel und wie kann so eine Ernährung eigentlich aussehen, welche Bandbreite an Lebensmitteln kann ich wie zusammenstellen und was kann ich alles daraus kreieren, dann ist Paleo echt eine gute Sache, mit der du dich mal beschäftigen darfst. Paleo greift allerdings für ein Lifestyle-Konzept für eine langfristige Ernährung viel zu kurz, weil es viele komplexe Kohlenhydrate und zum Beispiel auch Hülsenfrüchte ausschließt und ja, deshalb auch schnell zu einer Low-Carb-Ernährung mit zu vielen Pflanzenfetten werden kann. Mich hat Paleo jedenfalls damals erstmal total überzeugt, weil ich ja auch gesucht habe, irgendwas, was natürlicher ist, was clean ist, was ein bisschen die Verdauung verbessert. Also ich habe das ja wirklich gecraved. Ich wollte irgendeine Ernährung finden, die mir gut tut auf allen Ebenen. Und ja, und ich habe dann angefangen, mich mega clean zu ernähren mit einem riesigen Denkfehler. Und dieser Denkfehler, ist eigentlich krass, wie man so viel verkacken kann. Also dieser Denkfehler hat mich wieder alles an Benefits gekostet, was mir diese Ernährungsform hätte bieten können. Und das sind die berühmten Cheat Days. Echte Paleolaner aus der CrossFit-Szene haben damals Cheat Days gemacht. Jeder Hobby-Crossfitter, der was auf sich gehalten hat, hat die ganze Woche strikt Clean Eating gemacht und sich mit 5 harten Crossfit-Workouts abgeschossen, nur um sich am Wochenende einen ganzen Tag lang mit Junk vollzustopfen. Damit, Achtung, gib dir mal die Erklärung, damit der Stoffwechsel sich nicht nach unten anpasst. Die Logik muss man auch einfach erstmal reinkriegen, ne? Als würde der Stoffwechsel sich nach unten anpassen, wenn du dich clean ernährst und ihn mit Nährstoffen versorgst. Aber egal, wir sprechen hier von den Jahren nach 2010 und YouTube war voll mit Paleolanern, die einen Full Day of Cheating abgefilmt haben, einen Vlog draus gemacht haben, wie sie sich mit Burgern und Süßkartoffelpommes und McFlurries und Donuts und was weiß ich was vollstopfen und dann montags wieder mit Clean Eating anfangen. Ich muss auf jeden Fall sagen, die CrossFit-Community und auch die Workouts, die haben mir schon großen Spaß gemacht. Meine körperliche Leistungsfähigkeit hat sich in der Zeit auch auf ein ganz neues Level gehoben. Aber diese Cheat Days, die haben mir natürlich gesundheitlich den Rest gegeben. Und das Ding war, warum ich die gemacht habe. Ich hatte so Angst vor diesen negativen Stoffwechselanpassungen, dass das Argument bei mir natürlich total gezogen hat, auch wenn es Bullshit war. Einfach weil meine Erfahrung mit Schlaflosigkeit, mit schilddrüsenbedingter Erschöpfung, mit Depressionen, weil die für mich so schlimm war, dass ich halt auf keinen Fall wollte, dass mein Grundumsatz runterfährt und es mir wieder ganz dolle schlecht geht, wenn ich jetzt nur clean esse und keinen Cheat Day mache. Also habe ich Cheat Days gemacht. Und was du an der Stelle unbedingt verstehen musst, ist, ja, es gibt negative Stoffwechselanpassungen und zwar dann, wenn du dauerhaft im Kaloriendefizit bist oder dich nährstofftechnisch unterversorgst. Und ja, man kann diesen negativen Stoffwechselanpassungen auch entgegenwirken und zwar, indem man sogenannte Refeed-Tage macht. Aber ein Refeed ist was völlig anderes als ein Cheat-Day. Einem Refeed-Tag ernährst du dich ebenfalls clean mit einem sehr hohen Kohlenhydratanteil und damit kannst du tatsächlich negative Stoffwechselanpassungen nach unten verhindern. Das ist aber was ganz anderes als ein Cheat Day, wo du dich ja mit Junk vollstopfst, mit Transfetten, mit Zucker und mit Weizen abschießt. Und alles, was dir ein Cheat Day bringt, ist, deinen Körper hochgradig zu entzünden ohne Ende. Und das ist halt das, was ich damit quasi damals einmal pro Woche gemacht habe, bis ich genug davon hatte. Ich hatte leider nicht genug Wissen, um die Cheat Days als den entscheidenden Fehler im Konzept zu identifizieren. Deshalb hatte ich einfach irgendwann nur noch Magenschmerzen. Mir wurde von jedem Essen schlecht. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung, einen Reizdarm und eine SIBO hatte ich auch. Eine SIBO ist eine bakterielle Überbesiedlung des Dünndarms, die du zum Beispiel kriegen kannst, wenn du Magensäuremangel hast und sich dann der pH-Wert in den anderen Darmabschnitten verändert. Dann schließt nämlich die Ileozykalklappe nicht mehr richtig, die trennt den Dünndarm vom Dickdarm und dann können Bakterien, die du im Dickdarm hast und die dort auch super nützlich sind, die können dann in den Dünndarm wandern, wo sie halt einfach gar nicht hingehören und wo sie echt böse Probleme machen können. Das merkst du zum Beispiel daran, dass du nach jeder Mahlzeit mit Kohlenhydraten gebläht bist und dass du von immer mehr Lebensmitteln Unverträglichkeiten bekommst, dass dir schlecht wird. Ja, und so saß ich tatsächlich eines Tages da und konnte auch keine Tierprodukte mehr essen. Mir wurde bei dem Gedanken an Fleisch und Fisch einfach direkt schlecht. Und damals habe ich interpretiert, okay, der Körper spricht zu mir, er will es nicht, ich bin dann wohl jetzt Veganerin. Und dann war ich ein Jahr lang vegan. Das Problem ist, du kannst dich nicht auf Körpersignale verlassen, wenn du einen entzündeten Magen-Darm-Trakt hast, der Nährstoffe nicht aufnehmen kann, mit einem heruntergewirtschafteten Enzymsystem, das Proteine und Fette nicht mehr aufspalten kann. Da stimmen einfach die Körpersignale nicht mehr. Wenn dein Körper in einer solchen Situation bestimmte Lebensmittel ablehnt, dann heißt es nicht, dass die Lebensmittel an sich schlecht sind, sondern es heißt einfach nur, dass dein Körper dir mitteilt, hey, ich kann es gerade überhaupt nicht verarbeiten, bitte iss das nicht. Ja, und mit der veganen Ernährung ging es mir erstmal ein bisschen besser, weil mir wurde ja nicht mehr schlecht, aber nach 10 Monaten ging es mir wieder sehr viel schlechter. Und ja, ich habe Omega-3 und die B-Vitamine supplementiert, hat aber null geholfen. Also warum Nahrungsergänzungsmittel keine Nahrungsersatzmittel sind, das verdient, glaube ich, mal eine extra Podcast-Folge. Aber nur falls du dich fragst, hast du es denn richtig gemacht mit der veganen Ernährung? Ich habe mich da schon ziemlich tief reingelesen in ziemlich viele Bücher, habe gewusst, dass ich verschiedene Supplements nehmen darf, damit es auch hinhaut. Und es hat natürlich trotzdem nicht hingehauen. Und da bin ich dann tatsächlich bei der ayurvedischen Ernährung gelandet, die mir auch nicht geholfen hat, weil sie bei meinem Typ, ich weiß gar nicht mehr, was mein Typ war. Auf jeden Fall hat es Milchprodukte nicht ausgeschlossen und es war eines der Lebensmittel, die definitiv nicht in meiner Ernährung Platz haben sollte, bis heute nicht. Wie ich da rausgekommen bin, als ich endlich verstanden habe, worum es bei Ernährung geht, als ich endlich das Konzept der Kalorienqualität kennengelernt habe, als ich das mit den Nährstoffen verstanden habe, das habe ich ja ausführlich in Podcast-Episode Nummer 11, wie Nährstoffe deinen Körper verändern, erzählt. Deshalb mache ich an der Stelle mal einen Punkt mit meiner eigenen Story, weil wir jetzt gleichzeitig passenderweise genau da sind, wo wir eine super Überleitung machen können zu Faktor Nummer 2, der Ernährung krass kompliziert machen kann. Und zwar die Tatsache, dass viele Leute heute keinen gesunden Verdauungstrakt mehr haben und mit echter Nahrung nicht umgehen können. Wenn du deinen Körper so runtergewirtschaftet hast, dass er nicht mehr mit der Nahrung umgehen kann, die er eigentlich bräuchte, um mehr Energie zu produzieren, dann hast du halt ein Problem. Und nicht bei allen steckt jetzt so eine Geschichte von Ernährungsexperimenten dahinter wie bei mir. Ich habe jetzt ausführlich erzählt, wie ich das bei mir hinbekommen habe. Aber bei den meisten meiner Kundinnen ist es ebenfalls die Kombination aus einem stressigen Ereignis oder einer stressigen Lebensphase plus eine Ernährung, die viel zu wenig essentielle Nährstoffe enthält und leider immer noch viel zu viele entzündungsfördernde Lebensmittel. Das heißt, der Körper ist nicht ready für eine Ernährungsumstellung. Sie haben schon lange Nährstoffdefizite, eine durchlässige Darmschleimhaut und deswegen chronische Entzündungen. Und das ist der Grund für ihre Abnehmresistenz, für Hormonprobleme und ihre chronische Energielosigkeit. Und das ist gleichzeitig der Grund dafür, dass ihnen morgens beim Gedanken an etwas zu essen schon schlecht wird, warum sie die Proteinmenge, die sie eigentlich bräuchten, nicht vertragen und warum sie quasi nur mit Schonkost zurechtkommen, aber diese Schonkost ihnen halt überhaupt nicht dabei hilft, den Stoffwechsel wieder in Schuss zu bringen. Ich mache dir mal ein paar Beispiele. Angenommen, du willst mehr Energie, du willst, dass deine Hormone in ihre natürliche Balance zurückkommen und du willst Körperfett loswerden. Dafür ist meine dringende Empfehlung, dass du morgens etwas Vitamin-, Ballaststoff- und Proteinhaltiges frühstückst. Zum Beispiel Eier mit Gemüse. Hast du morgens keinen Appetit oder dir wird schlecht oder du kannst das zwar essen, aber es liegt dir super schwer im Magen und fühlt sich nicht gut an, dann liegt es nicht an den Lebensmitteln, sondern an einem gestörten Biorhythmus, zu vielen Stresshormonen, Enzymmangel und Magensäuremangel. Dein Verdauungstrakt ist quasi nicht intakt, dir fehlen die Verdauungssäfte, dein Körper teilt dir nicht mit, dass er dieses Lebensmittel nicht mag, er teilt dir mit, dass er nicht die Tools hat, um es zu verarbeiten. Anderes Beispiel. Angenommen, dein Ziel ist eine gesündere Body Composition. Du möchtest schlanke, starke Muskeln und weniger Körperfett. Dann darfst du zum Beispiel 1,2 bis 1,5 Gramm bioverfügbares Protein pro Kilo Körpergewicht zu deinem Standard machen. Das bioverfügbare Protein ist jetzt nicht das in Hülsenfrüchten oder Kürbiskernen, sondern das in Tierprotein. Und wenn du jetzt Tierprotein nicht verträgst, weil du davon Blähungen und Bauchschmerzen bekommst, dann kann das daran liegen, dass der pH-Wert in bestimmten Abschnitten deines Verdauungstrakts verschoben ist und du hast Enzymmangel oder Magensäuremangel. Gerade Magensäuremangel kommt überraschend häufig vor. Also ich habe fast noch keine Kundin gehabt, die keine Probleme mit ihrer Magensäure hatte. Magensäuremangel kriegst du relativ schnell, wenn du lange Stress hattest bzw. Stress aushalten wolltest. Aber es ist wichtig zu wissen, dass Magensäuremangel wirklich der Anfang ist von super vielen Stoffwechselproblemen. Und Magensäuremangel kannst du merken an Blähungen, Übelkeit, Magendruck, Sodbrennen, SIBO, Reizdarm, Durchfall, Völlegefühl, Müdigkeit, Konzentrationsproblemen. Also eigentlich so das Typische, worunter viele Frauen leiden, was viele Frauen berichten. Falls du das testen möchtest, es gibt einen ganz einfachen Test, den du von zu Hause durchführen kannst und das ist der Natron-Test. Kannst du auch gerne einfach googeln. Natron-Test, Magensäure und dann wirst du zur Anleitung kommen, wie kannst du testen, ob dein Magen ausreichend sauer ist. Ja, und weil ich aus Erfahrung einfach weiß, dass eine Kundin, die mit einer Abnehmresistenz zu mir kommt, es wahrscheinlich mit einem nicht sonderlich gesunden Verdauungstrakt zu tun hat, fange ich beim Stoffwechselreset mit Kundinnen nie direkt mit der Ernährungsumstellung an. Ich bereite den Körper immer mindestens eine Woche, meistens eher 3 Wochen auf eine Ernährungsumstellung vor. Dazu gehören so Geschichten wie Magensäureproduktion aktiv unterstützen, den Biorhythmus wiederherstellen, damit einfach die Verdauungssysteme zum richtigen Zeitpunkt anspringen, die Stresshormone senken, weil eine Ernährungsumstellung für eine bessere Energieproduktion und einen fitten Stoffwechsel braucht halt als Voraussetzung erstmal einen intakten Verdauungstrakt. Ja, und damit kommen wir zum letzten Faktor, der Ernährung kompliziert machen kann. Also, nachdem du nicht mehr gebrainwashed bist von der DGE-Ernährungspyramide, nachdem du nicht mehr gebrainwashed bist von den abgefahrenen Ideen der Fitnessindustrie, wenn du deinen Verdauungstrakt ausgeheilt hast, wenn der wieder intakt ist, dann kann es nur noch der dritte und letzte Faktor sein, der Ernährung irgendwie kompliziert macht. Und das ist emotionales Essen. Emotionales Essen ist das Phänomen, dass Lebensmittel von dir die Aufgabe bekommen, deine Gefühle zu regulieren, während Lebensmittel ja eigentlich die Aufgabe haben sollten, deinen Körper mit wertvollen Nährstoffen zu versorgen. Und natürlich hat Essen immer auch eine Genusskomponente und eine soziale Komponente, also Ernährung war in Kulturen niemals nur für die Versorgung des Körpers zuständig. Es war immer auch Genuss, es war immer auch ein soziales Event, es war immer auch Zusammenkunft von Freunden oder Familie oder vom Tribe oder das Feiern von Traditionen. Das ist gar keine Frage. Und wir wollen auch bitte nicht abrutschen in den Bereich der Orthorexie. Also Orthorexie ist das krankhafte Streben nach gesunder Ernährung. Orthorexia nervosa gehört tatsächlich zu den Essstörungen. Das beschreibt ein zwanghaft gesundes Essverhalten. Betroffene einer Orthorexie beschäftigen sich sehr ausgiebig mit gesunder Ernährung und halten sich super strikt an festgesetzte, selbstgemachte Ernährungsregeln. Und das Krankhafte ist, dass diese Beschäftigung so viel Zeit ihres Alltags in Anspruch nimmt, dass es auch negativen Einfluss auf ihr Sozialleben, auf ihre Emotionen und auch auf den Beruf haben kann. Und ich persönlich denke, eine Orthorexie ist vielleicht das eine Ende und hat sehr wenig mit gesunder Ernährung zu tun. Aber das andere Ende, wenn das eigene Essverhalten hauptsächlich von Emotionen gesteuert wird, ist halt auch nicht unbedingt gesund. Das heißt, die Wahrheit liegt für uns wahrscheinlich wieder irgendwo in der Mitte und wir können uns sicher darauf einigen, dass eine Ernährung grundsätzlich das Ziel haben darf, deinen Körper gesund zu halten und gut zu versorgen und deine Lebensqualität zu verbessern, während es gleichzeitig Raum gibt für Ausnahmen, zum Beispiel in einem bestimmten sozialen Kontext und das ebenfalls zur Lebensqualität dazugehören darf. Emotionales Essen ist also das Phänomen, wenn du deine Gefühle mit Essen fütterst. Und es ist wichtig, hier erstmal körperliche Ursachen auszuschließen, weil viele Cravings und auch Heißhunger geht manchmal auf körperliche Ursachen zurück, wie der Körper hat Nährstoffmangel und verlangt nach Mineralien oder Elektrolyte oder reagiert auf Blutzuckerprobleme. Das hat wenig mit emotionalem Essen zu tun, beziehungsweise wir sprechen erst dann von emotionalem Essen, wenn es kein körperliches Verlangen gibt, sondern du wirklich völlig losgelöst von körperlichen Empfindungen zu Essen greifst. Und das ist natürlich eine Geschichte, die kann es dir sehr schwer machen, eine gesunde Ernährung zu folgen. Und das macht Ernährung dann natürlich irgendwann kompliziert. Denn bei emotionalem Essen suchen wir das Gefühl von Belohnung, von Befriedigung, von Trost, von Anerkennung. Also Lebensmittel, die biochemisch eine Dopamin- oder Serotoninausschüttung im Gehirn triggern. Dopamin und Serotonin sind die Neurotransmitter, die für ein Gefühl von Belohnung und Befriedigung sorgen. Wir denken zwar nicht aktiv sowas wie, oh, was kann ich denn jetzt essen, das eine Dopamin- oder Serotoninausschüttung triggert, aber wir suchen ein bestimmtes Gefühl und dein Gehirn weiß ganz genau, und zwar aus Erfahrung, welche Lebensmittel kommen denn jetzt in Frage, dir diesen passenden Schuss zu setzen. Und das sind halt Zucker-Fett-Kombinationen oder Salz-Fett-Kombinationen. Chips oder Schokolade, Kekse, Kuchen, Nachos, Nussecken, Muffins, Pizza. Für manche tut es auch mal ein Teller Nudeln, also das sogenannte Mood Food. Das Problem an Mood Food bzw. an emotionalem Essen ist also, dass es uns zu Lebensmitteln oder Mahlzeiten greifen lässt, die nicht sonderlich gut für den Körper sind. Also wer hat seine Emotionen denn schon mal reguliert mit Brokkoli? Ja, und wenn wir dann halt entzündungsfördernde Sachen essen, wenn wir das oft genug machen, dann haben wir es ja auch wieder mit Faktor Nummer 2 zu tun aus dieser Podcast-Folge, nämlich einem angegriffenen Verdauungstrakt, mit dem du echtes Essen immer schlechter verträgst. Du siehst also, dass diese drei Faktoren auch so ineinander greifen und sich gegenseitig bedingen und verstärken. Und meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kundinnen ist einfach, dass diese drei Faktoren und auch ihr ineinander greifen, also dass sie sich gegenseitig Bedingungen verursachen und verstärken können, dass das genau das ist, was Ernährung letztendlich krass kompliziert macht. Aber können wir an der Stelle bitte festhalten, dass nicht Nahrung das Problem ist, sondern irgendwie der Mensch? Also nicht das Essen selber, sondern wir mit unserer verkopften Idee davon, was der Körper brauchen sollte, oder wir, die wir auf unsere Emotionen nicht klarkommen, mit dem Ergebnis, dass unser Körper drunter leidet und einfach nicht mehr auf Nahrung klarkommt. Fazit für heute bzw. eine kleine Zusammenfassung. Was es so schwer machen kann, einer gesunden Ernährung zu folgen, war erstens die Tatsache, dass wir so lange von Regierungen und Fitnessindustrie gebrainwashed wurden, dass unser Kopf uns erzählen will, was gesund für uns ist, selbst wenn unser Körper uns schon lange zeigt, dass es nicht so ist. Zweitens die Tatsache, dass eine schlechte Lebensmittelauswahl in Kombination mit viel Stress zu einem angegriffenen Verdauungstrakt führt und du damit nicht mehr alle Lebensmittel, die du eigentlich bräuchtest, verarbeiten kannst und dich auch nicht mehr auf deine Körpersignale verlassen kannst, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und drittens das Phänomen, dass Lebensmittel von uns Menschen eingesetzt werden, um Gefühle zu regulieren, was uns sowohl körperlich als auch emotional überhaupt nicht weiterhilft. Gerade das Thema emotionales Essen stößt bei euch immer wieder auf so viel Interesse, dass ich denke, ja, da können wir auch mal eine eigene Podcast-Folge draus machen und da machen wir auch gerne direkt die nächste draus. Insofern bis zur nächsten Podcast-Folge zum Thema emotionales Essen. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst, und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.